Von den ungeheuerlichen Weltnachrichten dieser Zeit hat uns einen Monat lang ein in der Ostsee gestrandeter Buckelwal ein bisschen abgelenkt. Und in diese Zeit der vielen kriegerischen Auseinandersetzungen passt vielleicht dann auch traurigerweise, dass der Wal am Ende kein Happy End erlebte. Das 15 Tonnen schwere Tier irrte durch die Nord- und Ostsee. Ganz Deutschland und viele angrenzenden Länder wollten helfen. Doch alle Rettungsversuche scheiterten und so musste der Wal leider seinem Schicksal überlassen werden. Was war das für eine Geschichte mit diesem Wal? Warum sorgte das für eine solche Aufregung und emotionale Aufladung? Was sagt das vielleicht auch über uns aus? Darüber freue ich mich, mit Fabian Ritter sprechen zu dürfen. Der Biologe ist einer der bekanntesten deutschen Wal- und Delfinexperte, weltweit aktiv in diversen Kommissionen zum Schutz dieser Tiere und Buchautor. Schönen guten Tag, Fabian Ritter.
Schönen guten Tag.
Herr Ritter, Sie haben sich in Ihrem jüngsten Buch mit dem Titel Wir Wale mit der Sprache dieser Tiere befasst. Helfen Sie uns bitte. Was meinen Sie, hätte dieser Buckelwal zu uns gesagt? Zum Chaos, zum Treiben, zu den ganzen Booten und Kameras um ihn herum. Vielleicht lasst mich einfach in Ruhe, geht weg.
Ja, es wird so eine Mischung sein aus, guckt doch mal, dass ihr mir noch helfen könnt. Oder wenn er sich selber schon aufgegeben hat, was soll das hier alles? Warum ist es hier so laut? Was habe ich hier noch im Maul? Warum gibt es diese komischen Netze? Was macht ihr mit den Meeren? Also es wäre ein Klagen auch in unsere Richtung, ob des Zustandes der Meere, unter dem die Wale natürlich extrem leiden inzwischen.
Es gab Zeiten, da wurden Wale fast ausgerottet, mit Harpunen traktiert und auch gegessen. Hunderte auf einmal. Und heute ist diese Weltuntergangsstimmung wegen eines einzigen Tieres. Wie sehen Sie das? Positiv oder negativ?
Also ich finde es sehr interessant, wie wir Menschen auf diese Notsituation eines Wals reagieren. Natürlich ist es erstmal einfacher, sich mit diesem Individuum, mit Hope oder Timmy, wie er auch genannt wird, zu identifizieren. Wir fühlen dann natürlich mit, können uns reinversetzen, erleiden ein Stück weit mit, was der Wal erleidet. Aber er ist natürlich auch nur ein Beispiel für Zehntausende, Hunderttausende Wale, die das gleiche Schicksal erleben, aber nicht gesehen werden. Und was mich besonders zu Besorgnis erregt, ist die Polarisierung, die stattgefunden hat. Plötzlich wird auf Experten eingehauen, alle scheinen eine Meinung dazu zu haben und es geht ganz stark ins Gegeneinander. Ich höre von Anfeindungen an Experten. Ich selber bin Opfer oder mein Name ist Opfer eines Betrugsfalls im Internet geworden. Und das sind Geschichten, die sagen sehr viel mehr über den Menschen aus als über die Wale zum Beispiel. Denn es ist so, dass wir uns in Lager aufteilen, so scheint es, und dann mehr übereinander als miteinander reden. Und genau das ist etwas, was auch in diese Zeit passt, leider Gottes, würde ich sagen. Aber es ist auch sehr typisch menschlich.
Sie sagen es, diese Polarisierung, alle Parteien haben den Fall für sich ausgeschlachtet, egal welcher Couleur. Ein Alibi, ein Draufstürzen, um von den eigentlichen Problemen abzulenken, Wichtigtuerei. Was ist das Ihrer Meinung nach?
Ich glaube, es ist tatsächlich, dass uns der Wal anrührt in seiner Lage und seiner Hilflosigkeit. Er ist ein Symbol für eine, aus meiner Sicht jetzt, aus einer malträtierten Umwelt, von der wir ja wissen, wir kennen die Lage unseres Planeten, wir sehen anhand dieses Walindividuums ganz deutlich, was das mit den Tieren und den Kreaturen macht, was wir mit den Ozeanen veranstalten. Und natürlich kann uns das nicht kalt lassen. Einerseits führt es sicherlich auch ein Stück weit dazu, sich ganz stark zu identifizieren oder auch sehr viel drauf zu projizieren. Aber es muss letztlich dazu führen, dass wir darüber nachdenken, wie kann sowas passieren? Wo sind die Ursachen? Und das alles schwingt mit, ne? Wale und Delfine berühren uns generell, weil sie uns auch so ähnlich sind. Die Biologie und die Ökologie zeigen ja, wie hochsensibel sie sind, tief emotional, wie sozial organisiert, dass sie ein Eigenbewusstsein entwickeln, jedes Wahlindividuum und jeder Wahl hat einen eigenen Charakter, könnte man sagen, eine eigene Persönlichkeit. Sie entwickeln Traditionen und Kultur und das alles rückt sie sehr nah an uns heran, an uns Menschen. Da erkennen wir die große Ähnlichkeit zwischen ihnen und uns, auch wenn unsere Körperform komplett anders ist, unsere Lebensweise. Und das ist natürlich ein großer Teil der Faszination, die von Walen ausgeht. Und dann einen solchen Koloss quasi vor der Haustür sterben zu sehen, das kann einen nicht kalt lassen.
Ja. Ich habe eben schon mal den Walfang angesprochen. Also die Verschmutzung der Meere ist natürlich eine große Bedrohung. Aber die Waljagd ist trotz eines seit 40 Jahren geltenden internationalen Fangverbots der Internationalen Walfangkommission nicht vollständig beendet. Japan, Norwegen und Island betreiben Waljagd und auch die Färöerinseln, die den Grindwal jagen. Warum halten sich diese Länder nicht an die internationalen Abkommen?
Also zunächst mal können gewisse Schlupflöcher genutzt werden. Japan braucht sich an nichts mehr halten, weil es inzwischen aus der Internationalen Walfangkommission, die dieses Moratorium ausgerufen hat, ausgetreten ist. Die Färöer fallen gar nicht unter das Moratorium, weil sie Grindwale jagen. Grindwale gehören zu den Kleinwalen, sind streng genommen auch Delfine. Die wiederum sind von dem Moratorium nicht betroffen. Aber das Problem ist tatsächlich noch globaler und viel größer, wenn wir die Kleinwale mit einbeziehen, nämlich alle Delfinarten. Dann müssen wir feststellen, dass in über 50 Ländern jedes Jahr bis zu 100.000 Delfine direkt gejagt werden. Zum Verzehr, weil man aus ihren Körpern Dinge macht, manchmal auch einfach, um aus dem Fleisch Köder zu machen für den Haifang. Also, und das geschieht weitestgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit.
Der Wal ist das eine. Jeden Tag erleben hunderttausende Tiere in Deutschland große Qualen oder werden getötet in der Massentierhaltung in unseren Schlachthöfen. Und da gibt es keinen so großen Aufschrei. Also was macht einen Wal niedlicher als ein Kalb oder ein Huhn für uns?
Es ist die Sichtbarkeit. Dieser Wal stirbt vor laufender Kamera. Er ist fast schon ein Politikum geworden. Er ist zur Kultfigur, könnte man sagen, so wie viele Wale davor auch geworden. Und wir haben die Möglichkeit, uns mit einem Individuum zu identifizieren. Das ist was ganz anderes als die Wurst, die uns vom Teller anlacht, oder der stillgestorbene Fisch, der aus dem Pazifik kommt. Zudem bauen wir keinen Bezug auf und schon gar keinen emotionalen. Also wir sind ja als Menschen auch Künstler darin zu verdrängen. Und diese kognitive Dissonanz, die entsteht, wenn wir einerseits den Buckelwal lieben, aber das Lachsfilet uns gleichgültig ist oder das Rind oder das Schwein, das in unserem Kühlschrank liegt, dann sagt das eben auch sehr viel aus, wie gut der Mensch darin ist, die Dinge so selektiv zu betrachten, dass er das eine eben lieben kann und das andere ist ihm gleichgültig. Aber auch das ist natürlich ein Muster, was es zu hinterfragen gilt. Da muss sich jeder, der Tiere verzehrt, eben schon ein bisschen klarer darüber sein, was sein Handeln und sein Konsum für Konsequenzen hat. Und genau das ist ja das Thema.
SWR Kultur am Samstagnachmittag. Ich spreche mit dem Wal- und Delfinexperten Fabian Ritter, der ein faszinierendes Buch geschrieben hat. Wir Wale heißt es und im Untertitel Die Welt der Meeressäuger durch ihre Augen, wie sie leben, lieben, lernen. Herr Ritter, Sie lassen darin die verschiedenen Walarten zu Wort kommen. Sie erzählen also aus der Sicht der Zahnwale zum Beispiel und Bartenwale davon, wie sie leben, jagen und so weiter. Was hat Sie dazu bewogen, das Buch so anzulegen?
Also ich bin ja in der glücklichen Lage, Wale und Delfine oft innerhalb unseres Forschungsprojektes auf La Gomera vom Meer e.V. live erleben zu können, in freier Wildbahn zu beobachten. Und es ist frappierend, wie regelmäßig Delfine zum Beispiel unserem Boot nahe kommen, wie sich manchmal Großwale auch für uns zu interessieren scheinen. Und man hat oft so Situationen, wo man denkt, wer beobachtet denn hier eigentlich gerade wen? Und das ist so die Grundfrage, die immer wieder auftaucht, weil das eben so wiederholt passiert. Und da war es nicht schwierig für mich weiter zu fragen, was geht denn in diesen Tieren eigentlich vor, wenn sie uns begegnen? Wie erleben sie den Kontakt mit den Booten, mit den Menschen darauf? Finden die uns vielleicht sogar faszinierend? Was geht in ihren Köpfen vor? Wir wissen ja, dass sie kognitiv ganz weit vorne mit dabei sind, die Wale und Delfine, ein großes Gehirn haben, Dinge durchschauen, Probleme lösen, Denkfähigkeit haben. Und da ist es nun quasi nur ein kleiner Schritt zu fragen, wie sieht denn die Welt aus durch die Augen von Walen und Delfinen? Und genau das war dann der Ursprung des Buches.
Aber ist es nicht vielleicht doch auch eine Vermenschlichung der Tiere, die vielleicht so ein bisschen über das Ziel, nämlich für die Wale zu sensibilisieren, hinausschießt? Also haben Sie auch darüber nachgedacht?
Auf jeden Fall. Der Grat ist ein sehr schmaler und natürlich wird man mir das vorwerfen können, dass ich zu sehr vermenschliche. Das nehme ich in Kauf. Ich gehe sogar so weit, dass eine gewisse Vermenschlichung gar nicht so schlecht ist. Denn die Wale und Delfine sind uns sehr viel ähnlicher, als wir das üblicherweise glauben. Und die moderne Verhaltensforschung zum Beispiel hat gezeigt, dass es große Ähnlichkeiten gibt mit Landsäugetieren inklusive unseren nächsten Verwandten und eben uns Menschen, ne, zu Schimpansen. Da gibt es ganz faszinierende Parallelen. Und insofern die Delfine und Wale oder Tiere insgesamt an uns heranzurücken und da diesen Graben, der über Jahrhunderte von Verfolgung von falschen Narrativen, nämlich der Mensch ist die Krone der Schöpfung, der Mensch ist etwas Besonderes und da gibt es eine Kluft zwischen allen anderen Wesen, diesen Graben ein Stück weit zuzuschütten, und indem wir deutlich machen, wie ähnlich Tiere uns sind und dass die Unterschiede stets nur graduell sind und eben keine kategorischen. Das zu manifestieren letztlich auch und das in Buchform umzusetzen, das hatte ich mir zur Aufgabe gesetzt. Insofern das Anthropomorphisieren, was einem oft vorgeworfen wird, das nehme ich in Kauf.
Faszinierend ist, die Tiere haben ein Gehör mit Echolokation und können sogar erkennen, ob eine Frau im Wasser schwanger ist und kommen dann gerne auch näher geschwommen. Wie funktioniert das genau? Wie können die Tiere das erkennen?
Die Impulse, die Schallimpulse, die Warnwale von sich geben, die sind erstmal sehr hochfrequent und die haben eine extreme Bandbreite an verschiedenen Frequenzen. Und diese unterschiedlichen Frequenzen durchdringen Körper auf unterschiedliche Art und Weise. Wenn ein Delfin auf sich zuschwimmt und sie so abklickert mit seinen Echolokationslauten, so hört sich das etwa an, oder wenn es dann 50, 100 oder bis zu 1000 Klicks sind, dann wird es zu einem Zzzz. Diese Impulse, die dringen in ihren Körper ein und die Knochen, die Lunge, der Schädel, die reflektieren anders als die Organe und die weicheren Körperteile. Und insofern entsteht da im Gehirn eines Zahnwals quasi ein 3D-Bild der inneren Beschaffenheit eines Körpers. Das kann der Delfin dann anwenden auf andere Artgenossen, auf Beutetiere oder eben zum Beispiel einen Mensch. Und wenn er auf einen Mensch schwimmt, dann sieht er zum Beispiel die Rippen. Mutmaßlich sieht er auch ein Herz. Er sieht Körperteile und Strukturen, die ihn an seine Artgenossen erinnern. Delfine haben zum Beispiel in ihren Flippern auch 5 Finger. Und daran erkennt er eine große Ähnlichkeit mit sich selber. Und das wird ihn erstmal faszinieren. Und wenn dann noch ein kleines Wesen in dem Großen da drin ist, eine Schwangerschaft vorliegt, was er natürlich von Artgenossen auch kennt, dann ist die Neugier natürlich geweckt.
Das ist wirklich total irre und wunderbar. Sie haben Biologie studiert, Herr Ritter, und sich dann auf die Meeressäuger spezialisiert. Warum? Was hat Sie da während des Studiums dann plötzlich an diesen Tieren so fasziniert?
Also das kam gar nicht durchs Studium. Diese Faszination war viel früher da. Ich habe tatsächlich relativ früh in meinem Leben, in meiner Jugend, angefangen, von Delfinen zu träumen. Und das hat mich so stark berührt und diese Träume waren so wiederholt, dass diese Faszination sich ganz tief bei mir festgesetzt hat. Oder vielleicht habe ich sie auch einfach mitgebracht. Und das hat mich nie wieder losgelassen. Und im Studium war es dann tatsächlich eher so, dass ich ein bisschen frustriert war, weil das ganze Thema und Verhaltensbiologie, wofür ich mich eigentlich interessierte, gar nicht groß vorkam. Und dann hatte ich aber die Gelegenheit, auf La Gomera, auf den Kanarischen Inseln, eine Diplomarbeit anzufertigen. Und so bin ich quasi mit einem großen Glücksfall auch in die Delfinforschung direkt reingerutscht. Und seitdem, das hat mich dann nicht mehr losgelassen.
Ja, Sie setzen sich seit Jahrzehnten für den Erhalt der Meeressäuger ein, als Mitglied im Wissenschaftsausschuss der Internationalen Walfangkommission. Sie halten Vorträge und machen vieles mehr. Würden Sie sagen, dass es, was den Erhalt der Wale an sich angeht, Fortschritte gibt? Oder ist die Verschmutzung der Meere jetzt so gravierend, dass Sie Rückschritte erkennen?
Also beides. Die Beendigung des kommerziellen Walfangs ist natürlich eine große Erfolgsgeschichte in der Umweltbewegung gewesen. Und einige der Großwalpopulationen, im Übrigen auch die von Buckelwalen im Nordatlantik, sind relativ gut erholt. Das ist ganz klar ein großer Erfolg. Allerdings wurde der Walfang durch die vielen anderen neuen Umweltprobleme abgelöst. Dazu gehört unter anderem der Unterwasserlärm, über Fischerei haben wir schon gesprochen, der Klimawandel kommt jetzt dazu, Plastik und Müll, Umweltverschmutzung generell. Also der Gesamtzustand der Ozeane ist vor 3 Jahrzehnten, als ich begonnen habe mit dieser Arbeit, sicherlich nicht viel besser gewesen. Also da ist leider so, dass man heute als Meeresschützer oft das schon als Erfolg feiern muss, wenn die Situation nicht insgesamt noch schlimmer wird. Es gibt auch gerade eine Tendenz im Meeresschutz, da bestimmte Standards aufzuweichen, auch gerade bei uns in Deutschland. Es gibt kleine Schritte in die richtige Richtung in Sachen Fischereiregulierung oder auch Vermeidung von Unterwasserschall. Aber insgesamt, wenn Sie jetzt einen Schweinswal in der Nord- oder Ostsee oder auch einen Buckelwal im Nordatlantik fragen, wie es dem geht, dann wird er sagen, nö, das wird hier alles nicht viel besser.
Mm. Wir erreichen Sie gerade auf La Gomera. Dort haben Sie vor fast 30 Jahren einen Verein gegründet. Meer e.V. heißt er, dem Sie wertvolle Forschungs- und Aufklärungsarbeit leisten, wenn es um Wale und Delfine vor La Gomeras Küsten geht. Was machen Sie da genau?
Also wir dokumentieren im Grunde alle Sichtungen, die wir haben. Wir arbeiten hier mit einem kleinen Whale-Watching-Anbieter zusammen und dadurch, dass wir diese Sichtungen seit über Jahrzehnten alle in eine Datenbank einfließen lassen, haben wir die Möglichkeit, auch Trends sozusagen zu entdecken in der Häufigkeit von bestimmten Walarten. Die Kanaren sind ein extrem walreiches Gebiet und wir haben auf diese Art und Weise eine der größten Datenbanken weltweit aufgebaut, was Wal- und Delfinsichtungen angeht. Damit kann man natürlich schon eine ganze Menge anfangen und vor allem auch untermauern, warum diese Gewässer vor Gomera, aber auch insgesamt die der Kanaren von großem Wert für den Meeresschutz sind.
Sie haben es gerade angesprochen, Whale-Watching, da gehörten gerade die Kanareninseln ja sozusagen zu einem der Hotspots in ganz Europa. Wie stehen Sie zu diesen Tourismusangeboten?
Da wir selber auf Gomera ein Best-Practice-Beispiel durchführen, kann ich sagen, dass wenn Walbeobachtung gewissenhaft durchgeführt wird, wenn man darauf achtet, die Tiere mit den Booten nicht zu stören, wenn man sich an gesetzliche Regulationen hält, wenn man Forschung integriert und Öffentlichkeitsarbeit betreibt, dann kann Whale-Watching tatsächlich sanfte Walbeobachtung sein. Wir haben hier leider auf der Nachbarinsel auf Teneriffa genau das Gegenteil. Da ist der Massentourismus ausgebrochen auf dem Rücken der Wale, möchte man sagen, mit zig Booten, die jeden Tag rausfahren. Da wird dann Alkohol ausgeschenkt während der Touren und Bingo gespielt oder eine Piratenshow gezeigt. Das hat dann mit naturkundlicher Exkursion überhaupt nichts mehr zu tun. Ja. Das ist dann einfach nur noch Big Biss. Das ist leider auch die Realität in den meisten Destinationen, wo Whale-Watching betrieben wird. Insofern muss man als Urlauber da sehr genau hinschauen, was einem angeboten wird.
Allerbesten Dank für das Gespräch, Fabian Ritter.
Sehr gerne.